ungefähr waren die Geräusche, mit denen wir in Wolfsburg im Stadion empfangen worden sind.
Puh.
Wolfsgeheule.
Ja. Es war die KI-Wolfsgeheule.
Ja.
Es war total strange, oder?
Ja, total strange. Und dann sind da an der auf der Anzeigetafel hat man dann gesehen, wie irgendwie, keine Ahnung, werden vielleicht 11 Wölfe gewesen sein, die dann da durch die Stadt ins Stadion springen. Und du hast halt gesehen, naja gut, KI-Wölfe, ne?
Also, boah, das ist echt. Ist die Mannschaft so reingekommen dann? Oder wie?
Nee, es war irgendwie.
Auf einmal kam da.
Und du denkst, was ist denn jetzt los? Ja. Voice-Geheule so.
Irgendwie ein Feuerlarm hier jemand rausgeholt.
So in etwa.
Alle haben sich fragend angeguckt. Hä?
Und nur um das schon mal zu spoilern, bei uns im Discord haben wir so verschiedene Channels, Auswärtsspiel, Heimspiel. Und erst wurde die ganze Zeit im Auswärtschannel geschrieben, weil es natürlich ein Auswärtsspiel war. Irgendwann kam einer auf die Idee, im Heimchannel zu posten, weil genau das war das Feeling, was wir am Samstag hatten. Es war ein Heimspiel in Wolfsburg.
HSV, meine Frau, der Fußballpodcast von Fans für Fans mit Pia, Gato, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu.
Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV!
Meine Frau!
Tja, ob wir das bald in der zweiten Liga hören?
Ich habe das Gefühl, Muche kriegt nicht genug.
Es ist zweitliga-tauglich. Zweitliga-reif, kann man fast sagen, das Wolfsgeheule.
Ich glaube, wie lange sind sie nicht abgestiegen jetzt? 27 Jahre?
Lange, auf jeden Fall.
Ist VfL Wolfsburg tatsächlich schon in der ersten Liga?
Wahnsinn.
Die können damit gar nicht umgehen, dass sie jetzt mal da unten stehen. Also vorm Spiel war ein großes Transparent auf deren Tribüne, auf der Wölfi-Tribüne.
Wölfi.
Wo ganz groß drauf stand:
Letzte Chance, unser Rückhalt für euren Sieg, Ausrufezeichen.
So, und man hat im Stadion groß angekündigt, dass am Tag vorher beim Abschlusstraining irgendwie 2.500 Leute da waren und der Zusammenhalt noch wieder zusammengerückt und wirklich alle für den VfL. Und da dachte man schon so, okay, jetzt bin ich mal gespannt, was die Wölfe hier aus Parkett bringen. Ja. Aber du bist ja schon ins Stadion reingekommen und es war eigentlich nur blau-weiß-schwarz. Also egal, wo du hingeschaut hast, Pia und ich waren ja da. Also Gästeblock ja sowieso, aber auch links, rechts an der Seite bis auf die Heimtribüne von den Wolfsburgern, wirklich der Oberrang. Also ich würde sagen, 2/3 HSV-Fans.
Echt? Ja. Insgesamt?
Ja, also bei steht auf für den HSV, hat sich gefühlt mehr als das halbe Stadion erhoben, auf jeden Fall.
Und deswegen, also so lustig man jetzt darüber spricht, irgendwie im Discord, dass es ein Heimspiel war. Es war wirklich, also ich fand...
Die Spieler haben es auch gesagt.
Ja, das war krass, oder?
Ja, es war richtig krass.
Auch vorm Stadion, also das Wetter war eine glatte 1, ne? Sonne, du hast dann noch an dem Fluss, ich weiß gar nicht, was das ist, ist das der VW-Fluss, der Autofluss, hast du da gesessen, es wurde Bier getrunken, die Busse trudelten ein, die Leute in kurzen Hosen, T-Shirts, also es war kurz vor Sonnencreme, Eincreme-Zeit, so, das war.
Also war gelungen da, ihr seid mit dem Auto gefahren und dann da angekommen.
Anreise war gelungen, muss man sagen. Einlass nicht so gelungen. Das war echt katastrophal geregelt, muss man sagen. Da hatten wohl auch Offizielle vom HSV diverse Mails an das Personal nach Wolfsburg geschickt und geschrieben, so, wir kommen wirklich mit vielen Leuten da an. Wäre cool, wenn das mit dem Einlass gut klappt. Und dann hat der gesagt, irgendwie, wir machen das schon eine Weile, wir kriegen das schon hin. Und wirklich, ich glaube...
Hat so ein bisschen abgetan, so nach dem Motto, ey, ihr braucht uns nicht erzählen, dass
wir
jetzt viele
unseren
Fans
Job machen. Ja. Und dann, Muchel hat, glaube ich, irgendwann mal geguckt und sich da einen lang in der Schlange ausgesucht. Und der stand nach einer Stunde noch vielleicht 20 Zentimeter krass weiter vorne, ne? Also es war wirklich heftig.
Und ihr wart schon drin und habt das dann
Nee, wir standen lange davor. Wir hatten auch wieder ein Glück. Ich hab ja vorhin noch nach einer Karte gesucht.
Ja.
Und weil für Pia die Karte auf einmal nicht mehr da war, war es da ein kleines Missverständnis gab mit Karten. Die Community ist natürlich on.
Hat geliefert.
Sie liefert immer. Und sie hat auch einen geilen Parkplatz geliefert, nämlich P1. Also wir konnten irgendwie direkt vorm Stadion parken. Und ich hatte schon in Mainz hatte ich ja auch das Glück, dort direkt zu parken. Und da hat es ja wirklich fast anderthalb Stunden gedauert, um nach dem Spiel irgendwie wegzukommen vom Parkplatz. Aber in Wolfsburg, da kommen ja nur 30 Autos so. da haben wir wirklich 5 Minuten später waren wir vom Parkplatz runter. Also das war zumindest die Abreise war Bundesliga tauglich.
Und ihr könnt euch dann irgendwie kanntet einen Ordner oder wie seid ihr, habt euch dann VIP-Eingang seid ihr reingegangen?
Nee, wir haben im Gästeblock gestanden.
Achso, aber ihr seid dann schneller reingekommen offensichtlich als die.
Nee, wir haben ziemlich lange gewartet, bis schon ziemlich viele drin waren und dann. Haben wir uns an dem falschen Eingang angestellt. Ja, wobei es vorher hieß, dass man dann mit den Tickets an beiden Eingängen reinkommen kann. Dann hieß es aber, nee, ihr müsst auf der anderen Seite rein. Und dann muss ich sagen, haben wir uns eiskalt vorgedrängt.
Ein bisschen frech verhalten.
Ja.
Sorry an alle, die wir damit abgefuckt haben.
Aber wir haben vorher schon echt lange angestellt.
Ja, es ist noch. Und es waren ja wahrscheinlich auch viele.
An der falschen Stelle halt, aber ja.
Ja, naja,
noch ein Highlight vor Spielbeginn war übrigens, dass der HSV-Bus kam.
Ja, stimmt.
Und das war herrlich und alle plötzlich ein bisschen unruhig geworden und so, oh mein Gott, die Mannschaft ist da. Ich schon.
Aber ungewohnt, weil sie direkt vom Gästeblock
auf dem Parkplatz. Ich dachte schon in meinem Kopf, oh krass, wieder eine Maßnahme von Merlin Polzin, fannah und Nähe zu den Fans, ist die Pyrotechnik, um die alle in Empfang zu nehmen. Ich auch natürlich leicht, also so schon so ein bisschen misstrauisch, aber mich so der ganzen Situation genähert, weil ich natürlich dachte, wer steigt da jetzt aus?
Da kam
so
nur jubelnd der Busfahrer.
Nee. Es hatte so Hochzeits-Vibes, weißt du, wo das Brautpaar, also so Merlin Polzin irgendwie so, dass das Brautpaar wie die Mannschaft quasi durch so ein Spalier von Fans durch muss und nochmal gefeiert werden, bis sie
Alle standen da, Handys gezückt, jeder war ready. Ja, dann kam eine Gruppe Senioren rausspaziert.
Die haben auf jeden Fall den Auftritt genossen. Es war der Seniors Club vom HSV, den es mittlerweile gibt. Ich glaube, ab 65 Jahren kannst du da mitmachen, hatte ich nochmal nachgeschaut. Ja. Kannst du in diesem Seniors Club mitmachen und die haben eine Auswärtsfahrt nach Wolfsburg gemacht und der Bus, es gibt ja 2 Mannschaftsbusse und der wurde dann für die Senioren quasi, sind sie mit dem Senioren-Team oder Seniors-Club sind sie dann nach Wolfsburg gefahren, haben eine Auswärtsfahrt gemacht. Das war wirklich ganz süß zu sehen, wie die ganzen älteren Herren und Damen aus diesem Bus rauskamen und alle standen mit ihren Handys und hatten jetzt irgendwie Lokonga, Viera und wie sie die alle heißen, irgendwie erwartet. Und die haben sich dann so ein bisschen feiern lassen. Ja, es war ganz süß.
Gejubelt wurde nämlich trotzdem dann. Und ich muss sagen, seitdem freue ich mich auf die Rente.
Ist gesichert. Auch so stellt man sich vor, ne? Auswärtsfahren mit dem HSV-Bus. Ja. Aber Pia hatte auch, glaube ich, eine gute Auswärtsfahrt. Vor allem wurdest du eingeführt in ziemlich viele Fußballthemen und hattest für mich ein bisschen anstrengend, weil ich die ganzen Geschichten natürlich hauptsächlich schon kenne. Und immer, wenn wir jemanden Neuen mit im Auto haben, den wir mitnehmen, dann kommen die ganzen Geschichten wieder auf den Tisch. Aber
ist dankbar, um nochmal die Geschichten erzählen zu können, so, und aber wenn man sie schon kennt, dann hört man sie natürlich nochmal.
Woche konnte ein bisschen Nickerchen machen zwischendurch. Ja,
und es ist natürlich auch mal schön, wenn man so über die Jahre hinweg die Geschichten, wie die auch immer größer werden, ne?
Also, ja, natürlich. Dann waren es nicht 5, sondern 10 oder
30. Weißt du noch damals? Und viele Hände wurden geschüttelt, sagtest du schon. Ja. Das ist dann auch so. Und wir wurden ziemlich viel, also das können wir auch schon mal sagen, viel angesprochen auf dem Podcast. Ja. Gerade du, Pia, ne?
Du bist also diese Pia. Aha, okay.
Nein, das war ganz süß. Also man muss sagen, ich bin wirklich, ich war kurz vor Platzen, meine Blase war sehr voll und als wir dann in Wolfsburg ankamen, ich direkt zu den Ordnern, ich so, wo ist hier eine Toilette, die von außen begehbar ist? So, dann zu dem Container gesprintet und dann habe ich danach die Tür wieder aufgemacht und direkt vor mir stand so ein Mädchen, die so, oh, du bist Pia, oder? Wir haben uns schon beim Aufstieg auf dem Rasen gesehen. Da hatten wir schon eine Konversation. Ich so, ach, wie cool. Und kurz geplaudert, war auf jeden Fall sehr nett.
Auch im Stadion, ne? Kam auch noch einer und meinte, vielen Dank, Pia, dass du als Frau.
Da hat Muchel sich dann direkt beschwert, hat gesagt, hallo, wo sind hier meine Lorbeeren?
Nein.
Also insofern. Nein. Es war ein schöner Tag.
Ja. Also bevor wir aufs Spiel kommen, ich fand die Stimmung war echt geil. Also immer wenn man am Sonntag so ein Kratzen in der Stimme hat, dann weißt du, dass das Auswärtsspiel und der Auswärtssupport
gelungen war.
Mehr als bundesligareif war. Das war wirklich, also klar, es hat natürlich Bock gemacht. Das Spiel, kommen wir ja gleich zu, war jetzt nicht so, dass man sagen würde.
Kein Leckerbissen.
Kein Leckerbissen, aber der Support wirklich dadurch, dass also irgendwo hatte ich gesehen, gelesen 10.000.
Es waren mehr.
Safe. Also ich würde sagen, Minimum 15.000 Minimum. Fanbetreuung hat auch gesagt, ne, dass sie so mit 15.000 irgendwie rechnen. Also das war wirklich, wirklich groß. Und ich kann verstehen, dass da der Frust bei den Wolfsburgern natürlich noch viel mehr da ist. Und ich habe auch an uns gedacht, überleg mal, wir wären bei uns im Stadion und zwei Drittel der Fans sind die gegnerischen Fans, so beim Heimspiel.
Ja.
So, das ist schon wirklich hart.
Das stimmt. Wir haben dann auch ein bisschen über Worst-Case-Szenarios nachgedacht, die wir wirklich bodenlos gefunden hätten. Und da haben wir dann nochmal drüber nachgedacht, dass es ja ein Jahr gab, in dem St. Pauli hätte Meister werden können oder aufsteigen können in unserem Stadion. Zum Glück ist das nicht passiert, weil ich glaube, so haben sich die Wolfsburger am Wochenende gefühlt. Das wäre wirklich tief ins Mark gegangen. Aber nicht bei uns, also nicht unser Spiel war da nicht das Ausschlaggebende, sondern dann eine Woche später im eigenen Stadion, ist ja auch fair, aber nicht bei uns.
Aber insofern, das war schon wirklich, wirklich groß. Und dann, wenn du dann nach dem Spiel irgendwie groß, zweite Liga, Wolfsburg ist dabei, das ganze Stadion singt, so.
Schön, haben wir oft genug kassiert.
Genau, dass wir gerade in der Situation sind. Und ich meine, wir haben
den Abstieg,
wir sind, ne, genau. Ja. Also, es ist alles wirklich noch heiß. Aber trotzdem in dieser Situation, da jetzt mal zu piesacken mit diesen Gesängen, die wir sonst die Jahre zuvor immer gehört haben. Das
war vier Punkte haben die, also das ist relativ viel auf den rettenden 16. Platz Wolfsburg. Also das ist schon nicht mal ebenso. Und die Vereine, die jetzt da auf dem 16., 15., 14. sind, ist jetzt auch, also das ist Pauli, Mainz, Köln. Das ist vermeintlich Pauli der schwächste Verein von denen. Und Mainz und Köln sind eher so, wo man eigentlich sagen würde, naja, die retten sich noch.
Sebastian Körner hat uns bei Instagram eine Nachricht geschickt und hat geschrieben, jetzt nicht nachlassen und den Klassenerhalt zu Ende bringen, nur der HSV, denn die Statistik sagt Folgendes. Es gibt einmal, er hat es unterteilt in drei Kategorien, es gibt einmal die Todeszone, das sind 29 bis 31 Punkte. Mit 29 oder 30 Punkten ist noch nie ein Team direkt drin geblieben. Die Chance auf Rettung 0,0%, schreibt er. Wer hier landet, plant für die zweite Liga. Einzige Ausnahme, der HSV rettete sich 2014 mit 27 Punkten in die Relegation.
Krass.
Das wurde aber ein historisches, statistisches Wunder. Dann die Zitterzone. 32 bis 34 Punkte. Hier wird es zum Münzwurf. Ab 33 Punkten landest du statistisch gesehen meistens auf dem Relegationsplatz. Platz 16. Erst ab 34 Punkten hast du eine echte 50-50-Chance auf den direkten Klassenerhalt. Dann gibt es noch die Sicherheitszone und das ist 35 plus. Früher hieß es, 40 Punkte braucht man, heute reichten oft schon 35 Punkte, um zu 80% sicher zu sein. Aber Vorsicht, es gab Jahre, da reichten selbst 36 Punkte nicht. Fazit, 29 Punkte sind der sichere Abstieg. Erst ab 34 Punkten darf man langsam das Kaltgetränk für die Nicht-Abstiegsparty kaltstellen. Dazu noch einen kleinen Nachtrag, den er geliefert hat. Also die niedrigste Punktzahl zum Klassenerhalt. 2013, 2014, der HSV rettete sich mit 27 Punkten auf Platz 16 und blieb über die Relegation drin. Hatten wir eben auch schon, das war genau. Und 2018 und 2019, Stuttgart landete mit 28 Punkten auf Platz 16, steigt aber in der Relegation gegen Union Berlin ab.
Mhm.
Also, wenn wir sicher sein wollen, dann sind es 35 Punkte. Das heißt, wir müssen jetzt noch 6 Punkte holen, um genau in diese Sicherheitszone, wie er sagt, zu kommen.
Wir haben 29.
9 Spiele noch und 6 Punkte, das klingt irgendwie machbar.
Ja,
bei uns ja,
bei Wolfsburg eher nicht.
Ja, bei Heidenheim schon mal gar nicht.
Nee, und es sind natürlich aber, ich finde jetzt so, also 24 Punkte nach 25 Spieltagen bei drei Mannschaften, das riecht momentan so, dass man eher vielleicht auf jeden Fall schon die 34, 35, 36 braucht, weil allen Mannschaften da unten traue ich zu, dass da noch was geht. Also Heidenheim jetzt nicht, aber ich meine, wenn du jetzt schon 24 Punkte nach 25 Spieltagen hast, dann hast du, wenn das so weitergeht, 33, 32 nach 34 Spieltagen. Und wenn du da nochmal irgendwie ein unglückliches letztes Ergebnis hast, dann brauchst du schon nochmal 34.
Wenn wir schon jetzt darüber sprechen, wie viele Punkte. Wir haben jetzt, ich lese mal kurz einmal vor, was wir noch an Restprogramm haben. Das ist ja manchmal, hat man das gar nicht mehr so in der Birne. Als nächstes spielen wir zu Hause gegen Köln. 18:30 auf dem Samstag. Jetzt nächsten Samstag.
Darf ich dafür einen kleinen Hoffnungsträger vorwegnehmen?
Den hattest du übrigens gegen Wolfsburg auf. Also wenn das so ein ähnlicher Hoffnungsträger ist wie gegen Wolfsburg.
Ja, das war krass, ne, ja? Leute? Erst möchte ich nochmal sagen. Ja? Wenn wir zurückliegen, müssen wir schon mal feiern, weil dann gewinnen wir das Ding.
Das war genau auch im Stadion. Ja. Genau an diese Sache.
Ich so, hier jetzt mein Kollege auch gleich so,
hey, komm, was hast du gesagt, Pia? Darauf berufen wir uns jetzt.
Okay, deswegen, Köln hat diese Saison schon 7 Abendspiele gespielt. Bedeutet 7 Niederlagen.
Stark.
Ja.
Das ist auch eine geile.
Ach, oder?
Da muss man ja drauf setzen.
Ja, aber genau das
sind. Und die schon ist Gato geldlos.
Wow. Ja. Also, sicherer Sieg.
Das ist wirklich sicher.
Also, dann spielen wir danach gegen Dortmund auswärts. Das ist wirklich so ein Spiel.
Wenn du da einen Punkt mitnimmst, bist du glücklich. Genau. Sehr glücklich.
Da rechnet keiner mit dem Sieg. So, dann spielen wir gegen Augsburg zu Hause.
Die sind im Moment auch krass drauf.
Ja, ja, aber wer mal ein Dreier, den man
zu Hause. Ich finde, das ist immer so dieses Quäntchen, wo wir sagen müssen, da müssen wir unsere Heimstärke wirklich ausspielen. Ja. Dann haben wir 2 Auswärtsspiele in Folge. Einmal gegen VfB Stuttgart und gegen Werder Bremen. Wirklich schwierig.
Also Stuttgart, muss man ehrlich sagen, die haben nur einmal diese Saison zu Hause verloren und das war gegen die Bayern.
Ja. Die Bayern! So. Dann kommt zu uns zu Hause die TSG Hoffenheim.
Ja, schwierig.
Haben Lauf, aber das kann auch nicht immer so weitergehen.
Nee, das stimmt. Also, und man muss sagen, zuletzt hat Pauli gegen die gewonnen, warum auch immer. Und Köln auch 2-2 gespielt. Also es ist, ja, wer weiß.
Dann haben wir auswärts Eintracht Frankfurt.
Schaffen wir, sage ich.
Okay. Und dann haben wir zu Hause den SC Freiburg. Und dann sind so diese Spiele, der letzte Spieltag gegen Leverkusen auswärts, wo du dann genau auch Frankfurt, Freiburg und Leverkusen, da sind dann immer so diese Spiele, da kann es manchmal für die gegnerische Mannschaft auch um nichts mehr gehen. So, ne?
Leverkusen davor ist?
Freiburg.
Freiburg zu Hause ist unser letztes Heimspiel, Freiburg.
Also mein Fazit ist, dass es gegen Freiburg um Europa geht. Also wir haben ja jetzt ja sowieso viel zu negativ. Wir sind 6 Punkte von unten entfernt. Ah nee, Quatsch, 5 Punkte. Wir haben 29, St. Pauli hat 16, hat 24. Wir sind aber auch nur 5 Punkte auf Freiburg haben wir Differenz. Also nach oben ist auch alles machbar.
Gato, ich liebe dein Europa
Optimismus.
Können wir einen Deal schließen?
Ja, klar.
Ab 35 Punkten können wir hier im Podcast über Europa so viel sprechen, wie wir wollen.
Okay, können wir machen. Ich will nur kurz sagen, dass wir trotzdem, der 8. Platz ist Richtung Europa und wir sind 10. und der 16. Platz ist zum Abstieg. Also wir sind eher weiter oben als weiter unten.
Okay, also ab 35 Punkten werde ich dich hier zu nichts mehr stoppen und da werde ich alles bekräftigen und werde sagen, Gato, Feuer frei für Europa. Nein, also ich finde, wir sollten erstmal den Blick auf den Nichtabstieg richten. Aber ich glaube, das sehen wir alle so.
Ja, das sehen
wir
so.
Also viele schreiben uns ja immer so mit Europa und sind darüber genervt. Und ich glaube, dass jeder, der unseren Podcast seit ein paar Jahren verfolgt, weiß, dass das ist genauso gemeint ist, wie wir es sagen. Nämlich immer mit so einem leichten Augenzwinkern. Und da wir damit eher, wie sagt man, kokettieren?
Spielen.
Aber es wird schon immer realistischer.
Also alle außer Gato an der Stelle. Aber ich muss auch sagen, ich hätte, also, ne, Europa geil, aber vielleicht noch 2 Saisons oder so, ne?
Nee, also, wenn wir die 35 Punkte haben und wirklich nicht mehr über den Abstieg sprechen müssen oder dass wir uns quasi gefühlt gesichert haben und der Weg nach oben, dann spreche ich auch davon.
Same. Ja?
Hey Pia, komm on.
Sprechen auf jeden Fall. Ich glaube, was du vielleicht
meinst. Ich glaube, der Verein, also die müssen sich erstmal noch ein bisschen etablieren, festsetzen, 2 Saisons erste Liga spielen und dann bin ich sowas von in Europa. Aber den Vibe jetzt erstmal, denke ich mir, konzentriert euch bitte auf die Bundesliga.
Das wäre natürlich geil, aber man hat schon echt viele englische Wochen, wofür wir jetzt noch nicht so richtig in der Breite gemacht sind.
Und vor allem das zweite Jahr erste Liga ist immer
tough.
Deswegen, vielleicht in der dritten Saison.
Wir werden ja gleich auch drüber sprechen, weil im Moment unsere Leistung und warum wir auf dem Platz stehen, wie wir gerade stehen und die Spiele, wie jetzt auch gegen Wolfsburg gewinnen, liegt natürlich auch nicht gerade, also liegt vor allem daran, dass wir Leihspiele haben, die wirklich
unfassbar sind.
Und da habe ich eine Frage an euch. Wer wird geldgieriger Piranha genannt? Oder Piranha?
Geldgieriger Piranha.
Wen hat Uli Hoeneß 2020 während der Verhandlung mit David Alaba und Real Madrid geldgierigen Piranha genannt?
Den Besitzer von Tottenham?
Nee, Pini Zahavi.
Das ist der Berater von Vuskovic, oder?
Richtig, ja. Da kommen wir nämlich zum Thema, auf das, was du, denke ich, gerade schon mit dem Live-Spieler angesprochen hast, der uns hinten das oder die Punkte beschert, hinten Maut er zu, vorne ist er jetzt mit 5 Toren bester HSV-Torschütze mit Philipp,
ja.
Zusammen und Philipp, ja.
Wie hat der das eigentlich gemacht, frage ich mich.
Ja, weiß ich auch nicht. Philipp. Aber der ist auf jeden Fall Stürmer, Vuskovic unglaublich, aber nur dazu, schreiben jetzt ja die ganzen Medien, Vuskovic hat leider, muss man sagen, Pini Zahavi als Berater, der Kollege ist mit allen vernetzt, unter anderem auch ist er Berater von Hansi Flick und Lewandowski und da wird ja jetzt gemunkelt, dass Barcelona Interesse an Vuskovic hätte. Unter dem Post von Vuskovic wurde auch schon ganz viel von Barca-Fans irgendwas kommentiert. Man muss sagen, natürlich völlig zu Recht. Ich glaube, 100% Zweikampfquote habe ich gesehen gegen Wolfsburg. Also jeden Zweikampf gewonnen.
13 Zweikämpfe, alle gewonnen.
2 Elfmeter rausgeholt.
Unfassbar. Wahnsinn. Ja, den Elfmeter Tor hat er gemacht. So kacke geschossen, aber er ist halt Vuskovic, dass er trotzdem reingeht. Es ist unfassbar. Bei jedem anderen Spieler hätte der Torwart ihn gehalten, aber Vuskovic ist halt Magic und der geht da halt trotzdem rein. Also ich glaube, ohne Vuskovic hätten wir wirklich, boah, weiß nicht, ob 5, 6, 7 Punkte weniger. Es ist richtig, richtig, richtig krass, was er ausmacht. Wir hätten dann irgendwie eine andere Stabilität und jetzt ist halt überall und man hätte es vielleicht irgendwie kompensieren können. Aber es ist definitiv die Saison von Luka Vuskovic.
Jonas Bolt hatte gerade in Sky in so einer Talkrunde auch gesagt, wenn man überlegt, dass für den HSV eigentlich die Saison erst nach dem zweiten Spieltag losging, weil dann Vuskovic dabei war. Die ersten beiden Spiele wurden dahin geschenkt und dann kam Vuskovic und dann ging es eigentlich los. Was der Junge mit seinen 18 Jahren wirklich, also was der auf seinen Schultern trägt und was der für den Verein macht, wenn man überlegt, jetzt Leverkusen hat er ja gesagt, ne, das hätten wir fast am Ende auch noch den Punkt durch seinen Kopfball. Mhm. Also der Junge ist wieder, der ist vorne, der ist hinten, der ist überall. Das ist wirklich, also wenn der nicht eine Karriere macht, die
das einzige Manko, hatten wir euch auch schon mal gesagt, ist der Speed, den er vielleicht noch ein bisschen verbessern kann, aber er wird nie ein Sprinter werden. Da hat er 31,18 Topspeed. Das ist schon relativ langsam in der Bundesliga. Und die viele andere Innenverteidiger sind eher so auf 33er kmh-Niveau. Also ist jetzt Topspeed, ne? Das ist auch mal die Frage, wie gut ist jetzt der Antritt? Mhm. Also zum Beispiel Torunariga Riga hat auch irgendwie, glaube ich, ein 33er irgendwas Topspeed. Gegen Wolfsburg dachte ich ein paar Mal, da kommt er nicht ganz aus dem Quark raus.
Leider nur 20.
Ja, hinten raus dann irgendwie vielleicht schnell ist. Das ist ja auch immer nochmal, wie schnell du auf den ersten 5 oder 10 Metern bist. Das ist vielleicht das einzige Manko, was er aktuell hat. Aber es
wisst ihr, welcher Spieler gegen Wolfsburg den Topspeed hatte?
Oh, warte.
Einer, den wir eigentlich schon längst...
Baldé?
Nee. Der hat gar nicht gespielt.
Der hat nur eine gelbe gesehen am Ende.
Aber vielleicht hat er Topspeed am Ende.
Bei der Rudelbildung, da war er ganz vorne mit dabei.
Nee, er war eigentlich beim HSV schon fast abgeschrieben und hat eigentlich, finde ich, eine der besten Entwicklungen zuletzt gemacht. Mikkel Bronsies.
Ja.
Also ich finde auch wieder...
Der hat gut gespielt.
Ja.
Auch die letzten Spiele schon.
Immer, also
zuletzt. Auffällig gespielt. Eine Sache ist mir allerdings auch so ein bisschen aufgefallen. Die Flanken, die Qualität, also die kommen nicht richtig auf den Mann. So, also das geht, glaube ich, noch ein bisschen genauer. Aber trotzdem, er bringt sich immer wieder in die Position, ist sehr auffällig, dass er überhaupt auch gut flanken kann. Also ich
finde so, seit dem Bayern-Spiel hat man ihn so wirklich auch, ne, wo er das auf gegen Schirm, Olysee wirklich gut gemacht hat, gegen Leverkusen die Vorarbeit, ne, war auch von ihm. Also der Junge, finde ich, macht sich und Gosselaischwili, den wir anfangs ja wirklich, wo wir dachten, so, oh, geiler Spieler, warum spielt er nicht mehr? Bringt es im Moment überhaupt nicht auf die Kette. Und ja. Jatta, ja, also ich finde, Mikkel Bronsies macht die Sache wirklich gut.
Ja.
Ja. Nicht ganz konstant, aber das kann auch werden.
Wir schreiben uns bei Instagram in unserer Story auch einige, was machen wir oder wie können wir Vuskovic behalten, Spendenkonto für Kauf von Vuskovic anlegen. Ich weiß nicht, wie viele Mitglieder haben wir mittlerweile beim HSV, 120.000 oder was. Bei 80 Millionen sind das 660.
Ja,
keine Ahnung,
weiß nicht. Pro Mitglied. Kann man machen.
Muss man machen.
Ja.
So, wenn man überlegt, wofür, für wie viel Scheiße man Geld ausgibt.
Ja, das manchmal stimmt. Ich würde für ihn sparen.
Ja.
Bisschen. 3 Monate. 200 zurücklegen und dann.
Genau.
Ich finde es auch krass, weil.
Kann man ja jetzt schon mal anfangen.
Ja, die Leistung ist jetzt auch nicht in der zweiten Liga, schon in der ersten, auch gegen echt gute Vereine, hatte da alles unter Kontrolle. Ich finde auch, dieser fehlende Speed sozusagen, der kommt bei eben gar nicht so zum Tragen. Also, oder ist mir fast noch nie so richtig aufgefallen, also aufgefallen schon, aber noch nie jetzt irgendwie das One-on-One-Laufduell irgendwie verloren. Davor ist er dann immer geil auf Abseits gestellt oder den Ball durch Stellungsspiel abgefangen. Also, es ist, ja, Vuskovic unglaublich.
Kommen wir trotzdem mal zum Spiel.
Ja,
war nicht ganz so chronologisch, 25 Minuten, aber wir haben ja schon viel um das Spiel. Und wir kommen auch gleich nochmal zu anderen Situationen im Stadion, aber kommen wir mal zum Spiel und wie wir das Ganze gesehen haben.
Das Spiel war holprig, ne? Also ich habe das Spiel nicht zu Hause gesehen, wie man vielleicht in der Insta-Story sehen konnte. Ich war im Vereinsheim in Pietz Bistro beim SC Poppenbüttel. Fußballverein Poppenbüttel. Es ist mit dem Slogan die Macht an der irgendein Fluss, den ich, also ich wohne eine Bahnstation entfernt davon, habe ich noch nie gehört. Und aber wie so ein kleiner Tümpel, die Macht an der La oder keine Ahnung was. So. Bülte, die Macht an der Bülte, glaube ich. zum Totlachen. Und das war aber so ein Vereinsheim, so ein Fußballvereinsheim, wie man es sich best vorstellt. Pete, ja. Gut gebauter Wirt. Mhm. Schön mit einer Trommel vorne.
Ich kann es mir bitte vorstellen.
Ja, hat er alles im Griff, natürlich jeden hier mit Handshake. Ich habe da mit Stübi geguckt. Stübi ist ja Ehrengast, weil er hat ihn auch irgendwann mal irgendwie so ein Trikot dahin gehangen und dann
hat er, Stübi drauf oder im Spieler?
Nee, mit Pietz Bistro und den Unterschriften so. Ja. Und da ist ja Publikum 1A, also ja, alles irgendwie ehemalige Buffer, auch ein bisschen älter. Jeder hat natürlich dann Bier. Da gab es einen HSV-VIP-Stammtisch mit diesen HSV-Lichtern, die so oben an die Decke gegangen sind, die rauchen.
Frittierstraße?
Nee, was das?
Also Pommes.
Ja, natürlich. Ja. Ne? Aber so haben die erstmal.
Das ist ja wohl das Mindeste.
Bulette, schöne Bulette. Die Karte, ein Traum. Also da gab es so Bauernfrühstück.
Schweineschnitzel.
Ja, Cheeseburger. Ja, dann so ein. Ja, Schweineschnitzel, ehemalige Zigeunergeschichte wahrscheinlich.
Aber heißt da noch Zigeunerschnitzel, da macht man es noch, ne?
Ja, ich glaube da, wenn du auf jeden Fall das bestellst, wissen alle Bescheid, was da los ist. Dann, ja, Frikadellen, also alles wirklich, wo du jedes sagt, so, oh geil, ja.
Schöne Schaumkussbrötchen.
Ja, natürlich, muss es da natürlich auch geben. Ja, einmal zusammenklappen und dann gut ist. Also da hatte dann irgendwie so 3 Senioren schräg gegenüber von uns und dann machst du nur so eine Pommes zum Naschen und dann so, ja, ist klar, und dann hier und jeder.
Rot-Weiß, bitte.
Neben mir saß da auch einer irgendwie so alleine, der hat da Fußball geguckt, dann neben Stübi saß da wie so ein Kind mit seiner Mutter, irgendwie, die, wahrscheinlich, keine Ahnung, der Vater mir nicht da gewesen, dann sind die da zum Vereins, also hat sich bunt gemischt, da irgendwie alles so getroffen. Da wurde auch dann, ne, 15:30er Sonnenschein, aber alle Rollos runter, damit auf den 6 Fernsehern da es möglichst dunkel ist und man eine gute Bildqualität
hat. Ich hoffe, er hat die Lizenz und wir scheißen ihn hier jetzt nicht an.
Ja, weil wieder Piet ist ein Mann von Welt, hat das bestimmt.
Ja,
keine Ahnung, auf jeden Fall.
Diese komische Piratenbox, wo du so alles illegal
hast. Nee, er hatte da richtig offiziell. Ja. Kam kurz ins Schwitzen, weil man irgendwie in der 93. Minute hat das Sky aufgehört. Also haben die auch angesagt, da muss man irgendwie umschalten auf Bundesliga 1.
Ja, das ist auch maximal nervig.
Völlig willlos, aber hat er alles so hingekriegt. Und dann in der Halbzeit haben wir noch Fußball gespielt da und dann haben wir gefragt, am Ball ging so, ey, das ist Stübi. Stübi so, ja, nee, ja, ist gut. Ja, können wir Ball haben? Ey, ahn mal, waren so 2, 13-Jährige, das Stübi, ne? Sind völlig ausgerastet. Ja. Innerlich musste ich schon totlachen, weil Stübi auch völlig unangenehm war. ja, klar, hier, Stübi. Und dann haben wir so gekickt und es war aber herrlich. Also es war wie so ein, ja, wie so ein schöner Bundesliga.
Eigentlich macht man das viel zu selten. Ja. Eigentlich müsste man viel mehr, also klar, jetzt fahre ich natürlich gerne auswärts und gucke, aber eigentlich müsste man so eine Spiele viel mehr in irgendwelchen Fußballkneipen.
Das
so
bockt richtig, ja.
So, und davor war noch so, da lief so irgendwie so ein A-Jugendspiel, irgendwie SC Poppenbüttel gegen irgendwas anderes.
Und das war geil. War,
drin muss Pete nochmal eine Kiste fertig machen, in die Kabine stellen.
Ja, genau. Da, hast du auch gesehen, so, da war so der Platz, dann kam so diese Stange, an dem sich alle angelehnt haben. Dann kam da 5 Meter entfernt, war da nochmal so ein Ausschank irgendwie, wo du dann gerade hochgekurbelt, da gab es dann Magnum, eine Wurst und Bier und Getränke. Und dann war rechts davon dann die Umkleiden und ja. Magnum,
die hat da drin jetzt irgendwie gerade
verwildert. Magnum Eis. Magnum,
ach so, ich dachte gerade. Nee,
der Magnum, da
bei Gato weißt du
nicht. Ja, stimmt, eigentlich da. Aber da
schöne Magnum-Buddel.
Ich so, hä, im Vereinsheim?
Ja. Pop-Büttel, das läuft da anders. Das,
nee, aber da war, also war herrlich, war schwer begeistert. Ja. Hat doch Bock gemacht, also auch nur als komplett HSV auch damit fahren und so, oder nichts irgendwie vom anderen Verein und so. Also es war Ehre, muss man sagen. Und da war gut. Also da ist mal ordentlich was los. Ja.
Also kann man auf jeden Fall mal schauen, wenn man gegen den Pommbüttel wohnt, ab zu Piet.
Ja. Gibt's auch Tanz in Mai und sowas. Der lässt sich da richtig was einfallen. Ja. Der macht da Rambazamba. Also das,
Jukebox? Geil. Jukebox oder?
Nee, aber so 2 Dattelautomaten.
Ja. Das auch gut, auch gut.
Ja, schön. Da kannst du nochmal reich werden zwischendrin. Und dann, ja. Oh, geiler Tresen auch, sehr große Bar, alles ist wie gemalt für eine gute Party. Und
macht das alleine oder hat er da noch
nee, da hat er dann noch so
Helga noch, die da...
Ja, original 1:1 Helga, wirklich bisschen gebrochenes Deutsch, leicht unfreundlich, aber trotzdem herzlich.
Hört sich toll an.
Ja, war super, war gut. War auch dann irgendwie so ein Cheeseburger und man ist dann ja so aus, also wie so bestellt, aus Eppendorf ist man dann ja immer noch so, oder aus der Stadt Winterhude, wenn man da dann zu Dürfsburger geht, ist man noch so, ist man mittlerweile verwöhnt mit so den geilsten Patties und da gab es noch so ehrliche TK-Patties, die dann irgendwie um die Hälfte zusammengeschrumpft sind, weil das, keine Ahnung, beim Braten das ganze Wasser rausgegangen ist und so.
Ach, die braten aber schon, das wird nicht in der Mikro einfach nur.
Weiß nicht, aber ich glaube gebraten, ja. Aber
gut. Oder in die Fritteuse einfach hat geschmissen.
Mit rein, ja, genau. Aber hat sehr gut geschmeckt, also hier nochmal ein Eis für dich, mein Jung, ne? So klein, hier kriegst du nochmal ein Eis umsonst aufs Haus und so. Und dann
war, da weiß man noch, wie es läuft.
Ja, war herrlich. War gut.
Sind wir eigentlich noch chronologisch?
Ja, dann war Anpfiff. Und beim Anpfiff, Aufstellung war... Dompe und Otele haben gespielt. Philippe war nicht dabei, war gar nicht im Kader. Also aus Leistungsgründen wäre auch okay gewesen, aber ich würde fast behaupten, ich weiß gar nicht warum.
Ich kann euch das tatsächlich diese Woche auch nicht sagen, weil die PK vorab, ich habe sie nirgendwo gefunden. Ich konnte sie mir nicht angucken. Ich weiß nicht, ob sie stattgefunden hat.
Vieira war auf jeden Fall krank.
Ja, der war erkältet.
Vieira war krank, Lokonga war aber glücklicherweise wieder zurück und hat mit Remberg im Mittelfeld gespielt und dementsprechend hat dann also Otele rechts gespielt, Dompe links und in der Mitte hat man sich zu Recht für Königsdörfer entschieden und nicht für Downs. Glatzel wurde gar nicht eingewechselt und Stange, Pausen war kam dann rein. Muheim, Mikkel Bronzy, was habt ihr zu Muheim? Okay, defensiv aber auch immer...
Also grundsätzlich zum ganzen Spiel können wir, also insgesamt zu der Spielweise können wir gleich nochmal sprechen. Ich finde, wenn wir jetzt gerade über Glatze sprechen, da glaube ich, müssen Pio nicht mal einhaken. Wir haben uns nämlich auf der Rückfahrt, oder nicht nur auf der Rückfahrt, sondern schon im Stadion haben wir uns mal so die Körpersprache von Glatzel angeschaut. Und Pio, du hattest schon gesagt, du hattest richtig so ein bisschen fast Tränen in den Augen, weil er dir so leid tat. Weil er es im Moment nicht mal schafft an Downs, der wirklich... hier haben schon, jemand hat uns geschrieben bei Instagram, gibt die Prediction oder spoilert jetzt schon mal, dass er glaubt, dass Downs in dieser Saison nicht ein Tor schießen wird. Und selbst Downs, Paulsen und Otto Stange bekommen den Vorzug vor einem Glatzel. So, was hat der Junge ausgefressen, dass der nicht berücksichtigt wird? Und Pia, wie war dein Empfinden nach dem Spiel, wo die Mannschaft vor der Kurve stand und gefeiert hat?
Ja, Muchel und ich standen da und Muchel meinte plötzlich so, ach guck mal, Glatzel steht total abseits irgendwie. Da hinten standen, glaube ich, noch Elf Hartli und Katterbach, der ja auch seit 100 Jahren eigentlich... nicht mehr auf dem Platz stand für uns. Und da muss man einfach sagen, dass mich das dann, ich war natürlich total euphorisch, wir haben da den Sieg gefeiert und dann habe ich mir Glatzel angeguckt und plötzlich war das so ein bisschen wie so ein Schlag in die Magengrube, weil man, der hat also eine Ausstrahlung wirklich, also natürlich hat er dann auch ein bisschen so halbherzig geklatscht und so, aber wirklich schon komplett abgeschaltet. Man hatte so das Gefühl, über den wäre ein LKW gefahren oder so. Also ich fand es echt bedrückend, weil man einfach, ich weiß nicht, Frust gemerkt hat, wahrscheinlich auch schon ein bisschen Abkopplung und einfach krass, wie weiß ich nicht, einfach traurig zu sehen, weil ich finde es auch nicht gerechtfertigt, muss ich sagen. Also klar, er hatte da jetzt einen Lucky Punch so, aber auch ein Downs dann davor zu bevorzugen und eine Stange auch zu bevorzugen, also klar, da ist irgendwie nochmal diese Hamburg-Verbundenheit und so, aber...
Aber spielweise hin oder her, also ich verstehe es nicht. Also ja, mit dem Anlaufen verstehe ich bei Downs, aber am Ende des Tages ist es auch nicht alles und nee. Ich finde auch das... ist nicht so, dass ich sage, ja, Flo Lattner schreibt uns, Downs wurde vom HSV geholt, um den Fans zu zeigen, dass Renzi gar nicht so schlecht ist. Ja, okay, come on. Nein, aber ich weiß, was man, es ist hart. Es ist wirklich hart, das zu sehen, weil gerade Glatze jemand war, der, oder jemand ist, den wir jahrelang irgendwie zugejubelt haben, der die Tore für den HSV gemacht hat, der sich für den Verein aufgerieben hat, der den Kindern super ankommt. Ich weiß nicht, wie viele glatte Trikots verkauft worden ist und auf einmal ist es so. Und ich weiß nicht, was da vorgefallen ist.
Ist ja auch so eine Identifikationsfigur beim HSV irgendwie immer gewesen. Und ich erinnere mich auch noch an die Worte in der HSV-Doku. Da hat zum Beispiel Glatzel Merlin extrem irgendwie gelobt und auch gesagt, dass es krass ist, was für eine Entwicklung er, weil er den ja nun wirklich auch lange begleitet hat, was für eine Entwicklung er als Trainer so durchgemacht hat, gerade in diesem einen Jahr von Interimstrainer zu dann tatsächlich Chefcoach. Also man kann sich fast nicht vorstellen, dass da irgendwie was Menschliches ist, aber spielerisch kann ich es mir jetzt auch nicht, also rein spielerisch kann ich es mir auch nicht erklären.
Nee, verstehe ich auch nicht. Also schon hart.
Ich wünsche mir auch, dass er da zumindest mal wieder reinkommt, so in der 60. und ja, dann lass irgendwie Königsdorfer rechts spielen, Othele auf der Bank, reißt jetzt keine Bäume aus und dann machst du vorne irgendwie eine Halbzeit Pausen, eine Halbzeit Glatzel oder irgendwie sowas so und dann als Chico, also ich sehe da Downs, kann sein, dass der Knoten irgendwann platzt, so, momentan sehe ich es auch nicht, absoluter Fehlkauf, aber gut.
Die Berater reiben sich auf jeden Fall die Hände, haha, es gab noch einen Dummen, der ihn genommen hat.
So nett war, Laie
ist nur eine Laie, ja. Aber trotzdem. In der Kaufoption. Wetendorf Daniel schreibt uns, ich empfinde die Spielqualität des HSV schlechter werdend. Wie seht ihr das? Und das ist eine Sache, die teile ich tatsächlich auch etwas. Ich fand die oder finde die Entwicklung, wir haben jetzt gegen Wolfsburg gewonnen und die drei Punkte nehmen wir gerne mit. Es war, ich glaube, jetzt so drei Spiele aus den letzten drei Spielen, dann drei Punkte zu holen, ist okay, waren schwere Gegner. Aber die Spielweise und Qualität ist doch etwas ist schlechter geworden. Also ich fand gerade die Heimspiele hatten nicht den Punch, den wir da zuvor gesehen haben.
Ich finde auf jeden Fall, dass mir ganz stark auffällt, dass Pässe gefühlt nicht mehr ankommen. Also es wird immer hoch und weit und irgendwie, ich weiß nicht, super, super, super viele Fehlpässe. Ich habe das Gefühl, das ist in den letzten drei Spielen irgendwie extrem explodiert plötzlich.
Gerade Omari, der ja sonst eigentlich relativ sicher war zu Beginn.
Kam natürlich jetzt aus einer Verletzung zurück. Ich finde aber auch, dass man so ein bisschen auf die Gegner gucken muss. Dann hattest du also jetzt mit Leipzig und Leverkusen war das, ne? Hattest du halt zwei sehr gute Gegner, da kannst du natürlich auch teilweise nur so gut spielen, wie die das dann halt auch irgendwie so zulassen. Und jetzt gegen Wolfsburg, fand ich, war das so ein Finalcharakter fast irgendwie. Da war so, man wollte unbedingt auf Biegen und Brechen gewinnen und hat wirklich nicht gut gespielt, überhaupt nicht gut ins Spiel reingefunden, viele individuelle Fehler gehabt. Hinten raus dann das noch gebogen mit Hilfe von Vuskovic, mit Hilfe von Elfmetern, mit Hilfe von den Fans, aber sicherlich nicht mit Hilfe von den geilsten Pass- und Stil-Stafetten irgendwie so vom HSV. Also das war so Brechstange, Sieg, irgendwie alles reingeworfen und halt drei Punkte, Mission erfüllt. Deswegen schon in den letzten drei Spielen hat man nicht die Sterne vom Himmel gespielt, hat man auch schlechter gespielt als davor. Man hat auch sicherlich schon mal gegen Stuttgart, Dortmund, Bayern gespielt, wo man dann halt viel besser gespielt hat als jetzt gegen die anderen guten Gegner. Aber vielleicht ging es jetzt auch einfach nur irgendwie erstmal um die drei Punkte. Und ich hoffe aber trotzdem, dass man jetzt wieder ein bisschen zurück in diese spielerische Spur zurückkommt. Also auf der anderen Seite geht es natürlich jetzt auch extrem in dieser Phase ums Punkte holen, ne? Und jetzt gegen Köln ist halt auch, also das ist das Spiel, wo du am meisten Chancen hast, von den nächsten neun Spielen zu gewinnen, weil Köln ist nicht gut, sind eher straucheln und es ist zu Hause. Also das ist auch wieder so ein Stück weit so ein, na, Endspiel ist ein bisschen hochgegriffen, aber wenn du das verlierst, wenn du das gewinnst,
sind wieder Big Points zu gewinnen.
Absolute,
ne?
Big Points, würde ich auch sagen.
Ja. Naja, und nochmal zu der Spielweise. Ich weiß nicht, ob das so ist oder wie diese Abläufe dann intern sind, aber man kann sich, finde ich, auch vorstellen, dass es jetzt mit dem Mittwochsspiel noch so ein bisschen war, okay, wir müssen uns hier jetzt noch so durchschleppen, wir müssen versuchen, das bestmöglich alles irgendwie zu regeln und dass man da vielleicht dann auch irgendwie mit Analysen und so viel Zeit verbraten hat, dass man jetzt nicht auf dieses Schönspiel im Training irgendwie gehen konnte oder so. Who knows? Und jetzt ist da aber wieder voller Angriff und am Samstagabend sehen wir wieder einen ganz anderen HSV.
Wobei ich widersprechen muss im Sinne von, dass Leipzig und Leverkusen super stark waren. Leipzig, ja, gehe ich mit. Leverkusen fand ich nicht stark. Ich fand Leverkusen war auf jeden Fall schlagbar bei uns zu Hause. Da haben wir einfach nicht gut gespielt. Und wir haben ja Leverkusen über das Spiel hatten wir gar nicht gesprochen, weil wir danach keinen Podcast mehr hatten. Aber
die waren nicht stark, aber ich finde, dann da sieht man trotzdem immer so eine, was heißt Grundstärke so, ne? Aber wenn so Gegenspieler da ist, dann trotzdem kannst du dann irgendwie den einen Laufweg nicht machen, weil er den doch zustellt. Also die können ja defensiv auch trotzdem ganz gut sein, so dass wir unser Offensivspiel also dann nicht entfachen können. Die können nah am Mann stehen, die können irgendwelche Bälle unterbinden, die wir sonst gespielt haben. Die können besser am Zweikampf sein, so dass wir halt unser Spiel nicht so in Flow kommen. Wie die jetzt offensiv gespielt haben, das ist noch ein bisschen auf einem anderen Blatt Papier, aber aber trotzdem haben wir da sicherlich nicht die in allen drei Spielen nicht sehr gut gespielt.
Die haben uns auf jeden Fall ordentlich rennen lassen, die Leverkusener.
Ja. Und weil sie wussten, dass das nicht unbedingt unsere Stärke ist.
Ja, Laufleistung, also immer noch letzter. Wenn Kai jetzt hier wäre.
Ja, krass, immer noch letzter.
Bei Laufleistung sind wir immer noch letzter.
Tim Kapp 88 schreibt uns, F. Hartley, Unsicherheitsfaktor. Ja, auch das ist eine Sache, die auffällt. Dass Elf Hartley doch immer jemand ist, der für ein blödes Foul, für nochmal einen Fehlpass irgendwie doch nochmal zu haben ist und doch immer noch der Unsicherheitsfaktor da in.
Ich war auch lange Zeit großer Elf Hartley-Fan und in den letzten, oder seit 26 hat sich das so ein bisschen geändert. Er ist dann, ja, irgendwie allein schon diese gelb-rote Kartenthematik. Dann kamen Unsicherheiten dazu, also es sind schon, wo ich sage so, boah, jetzt will ich schon Torunariga lieber vor Elf Hartley sehen, habe ich es davor immer anders gesehen.
Das war der zweite Strafstoß, den er diese Saison verschuldet hat, also.
Okay, ja. Ich weiß gar nicht, wie, hatte er schon eine rote Karte diese Saison?
Ich glaube, ist er nicht auch gegen Köln vom Platz geflogen im Hinspiel? War das nicht Elf Hartley und Vieira?
Das...
Ich meine, es war Elf Hartley. Ich glaube schon.
Okay.
Eine gelb-rote?
Ja. Okay.
Sehe ich nur in seinen Statistiken.
Das war, glaube ich, gegen Köln, die Nummer.
Okay.
Da sind die Karten ja geflogen, ne?
Und vier gelbe Karten hat er jetzt, also bei der nächsten gelben Karte ist er auch erstmal gesperrt.
Ja, und so viel Spielzeit hatte er halt noch nicht. Dafür ist das, finde ich, schon ein ganz schönes Stück, ja. Muss man sagen, ne?
Also bleibt auf jeden Fall so ein leichter Unsicherheitsfaktor, Elf Hartley, ja. Deswegen Torunariga, finde ich, ist da schon auf jeden Fall im Moment der bessere Call.
Man hat auch, also ich hatte jetzt auch das Gefühl, dass er das so ein bisschen checkt oder dass er das auf jeden Fall, dass es bei ihm auch angekommen ist. Ich hatte auch dann das Gefühl, dass er nicht ganz so sicher oder nicht ganz so happy mit seiner Situation ist, weil er eben da hinten mit Katterbach und Klatzel dann auch stand und relativ anteilnahmelos dann da auch mit den beiden halt so ein bisschen abseits war. Also wer weiß, ob der sich da gerade noch so wohl fühlt oder so gesehen fühlt.
Naja, immer ein Startelf, ne? Also da bist du schon einigermaßen mit dabei. Omari war jetzt raus.
Kam dann für ihn, weil er durch die gelbe Karte und dann auch danach noch einen Foul gezogen hat, wo der Schiedsrichter zu ihm hingegangen ist und nochmal gesagt hat,
eine noch und du bist weg.
Safe.
Ja.
Ich hätte ihn auch in der 40. direkt rausgenommen,
ja.
Weil das war gerade bei Elf Hartley, der dann, haben wir schon gerade gesagt, für sowas doch gut ist, irgendwie nochmal anzubringen. Also ja, ich denke mal. Und sowas
kann ein Spiel dann auch entscheiden, ne? Also dann hätte es schon wieder ganz anders ausgesehen, weil dann wäre das Pendel irgendwie auf Wolfsburger Seite gewesen und dann bist du als HSV da geschwächt und ja.
Nenad Hovacic schreibt uns den typischen klassischen Spruch, den wir auch immer wieder bringen. Solche Spiele hätten wir letzte Saison verloren.
Ja, ist wirklich ein Klassiker.
Ist ein Klassiker,
absoluter, oder? Klassiker.
Kannst aber du immer bringen. Kannst aber du da so ein Spiel hätten wir letzte Saison verloren. Das wird in Poppenbüttel im Vereinsheim.
Das kommt klar. Die Floskeln, die sind da alle gefallen. Also da ist von A bis Z war alles dabei. Der sicherlich auch. Ja, da war viele Fußball
Fachmänner waren da.
Die drei Punkte nehmen wir auf jeden Fall mit. Was gab es sonst noch zu berichten? Einige haben
Eine Sache noch zum Spiel ganz kurz.
Ja.
Ich möchte nochmal darüber sprechen, wie krass diese Situation eigentlich war, dass sich, weil ich glaube, das hat Merlin gar nicht mal so gut geschmeckt in der Situation, dass sich unser zuletzt sehr verunsicherter Dompe den Ball geschnappt hat beim zweiten Elfmeter, weil Merlin meinte danach auch noch in einem Interview, es waren eigentlich sehr viele Torschützen vor ihm, aber dann Vuskovic hatte sich den ja erst zurechtgelegt und dann stand wohl Dompe da irgendwie und dann haben sie nochmal kurz diskutiert und dann haben sie geschlossen als Mannschaft entschieden, der Junge braucht ein Tor, der verwandelt den schon und ihn schießen lassen, fand ich irgendwie.
Also besser geschossen als Vuskovic.
Das stimmt.
Schwerer war es nicht. Er hat ihn auch gut geschossen, nicht so gut wie Vieira gegen Neuer, aber er hat ihn gut geschossen. Ich glaube, Vuskovic war, also an 1 ist ja Vieira, Vuskovic an 2, keine Ahnung, wer an 3 ist, auf anscheinend nicht Dompe.
Vieira war, glaube ich, noch nicht drauf, ne?
Der war noch nicht drauf. Also ich fand, weil er den okay geschossen hat.
Ja. Aber es ist ja schön für ihn. Also vielleicht so ein kleines Willkommen zurück in der Mannschaft und jetzt gib alles, Junge, weil das war ja zuletzt auch nicht groß.
Also nochmal Vuskovic, weiß ich nicht, wenn er so reindödelt, so. Ich fand es gut, dass Dompe geschossen hat.
Ja.
Ich hätte übrigens auch einen Hunderter darauf gesetzt, dass Eriksen den Ball einfach nur in die Mitte drischt.
Mhm.
Weil bei dem Druck, den er hat bei Wolfsburg, ich finde manchmal in so einer Situation, da wählen die Schützen manchmal den Weg, den einfach nur in die Mitte zu knallen. So, ist mir schon ein paar Mal aufgefallen.
Vuskovic auch.
Aber unter den Armen vom Torwart. Das war ein ganz besonderer Trick.
Er hat ihn eigentlich noch beschissener geschossen. In der Mitte. Wenn er zur Seite springt, dann hält er ihn normalerweise noch mit den Füßen, weil er so leicht nicht mittig ist. Und wenn er in der Mitte stehen bleibt, hält er den normalerweise eigentlich auch. Aber ja, vielleicht ist es der perfekte Elfmeter dann im Nachhinein doch gewesen.
Naja, dann wurde abgepfiffen und dann Muchel so, was ist da los?
Gab's eine richtige Rudelbildung.
Ja, aber hallo.
Was ist da eigentlich passiert?
Also,
ich glaube, keiner weiß es, oder?
Doch.
Ja?
Ja.
Ah, okay.
Also es war so, dass wohl irgendwie drei Wolfsburger, also hier, wie heißt der, Richie, Richie ist auf den Platz gegangen der und wurde dann, der Co-Trainer vom HSV, ne? Vom HSV und dann wurde er umzingelt von drei Wolfsburgern und das hat Rambo gesehen und er so, ich lass meinen Mann da doch nicht alleine, ist hingesprintet und dann fing es halt direkt mit Schubsen an und wenn einer schubst, schubsen alle und dann ging es da halt richtig los und dann sind wohl auch, das hatte Merlin dann auf der PK nach dem Spiel gesagt, sind wohl auch von HSV-Seiten unschöne Worte geflogen und...
Von HSV-Seite oder von Wolfsburg-Seite unschöne Worte?
Also er hat gesagt, wir müssen das intern aufarbeiten. Das hat sich für mich so angehört wie auch von HSV-Seite.
Okay.
Genau, also hat sich da auch nicht konkret geäußert, aber meinte, das würde er gerne intern zu Ende diskutieren. Und ich glaube nicht, dass er intern mit Wolfsburg irgendwas diskutiert. Und ich meine, und dann wurden sicherlich irgendwie von beiden Seiten, wurde da irgendwas gepöbelt. Und dann ist der Pulk immer größer geworden und am Ende flog dann eine gelbe Karte in Richtung Baldé, wo auch immer er plötzlich herkam. Und der Ersatztorhüter Marius Müller-Westernhagen.
Was hat er rot bekommen?
Der ist da direkt mit in die Mitte gesprintet und hat, glaube ich, auch ordentlich geschubst und gepöbelt.
Der Kollege sah auf jeden Fall aus wie so ein MMA-Kämpfer.
Ich finde, der sah aus wie ein Wikinger. So.
Ja. Den kannst du direkt in die Vorderseite fortschrecken, der klatscht die alle weg.
Auf jeden Fall gehört schon was dazu, wenn man Richie, glaube ich, aus der Fassung bringt. Weil
also ich dachte, dass irgendwas Rassistisches gefallen ist.
Wäre jetzt auch
mal der völlig, er war außer sich.
Ja.
Also es war nicht so, ihr seid dumm.
Das kann ja auch sein.
Ihr seid ruhig, ihr seid dumm. Sondern er hat sich für die ersten 20 Sekunden, so wie man es im Fernsehen gar nicht einbekommen. Mhm. Ich dachte schon so, ach du Scheiße.
Mhm. War auch mein Gedanke. Also
kann auch sein.
Weil er ja sonst eher der ruhigere Typ ist. So. Aber ja, also das war auf jeden Fall wild, da zu sehen, dieses Pulk.
Und danach, es wurde eigentlich immer wilder, weil okay, dieses Pulk war da, dann haben wir aber in unserer Ecke gefeiert und haben gar nicht so richtig mitbekommen, dass auf der anderen Seite die Spieler wirklich die Fans wollten die natürlich überhaupt nicht sehen, die mussten den überhaupt nicht unter die Augen treten. Dann sind diese ganzen Pyros geflogen und dann wurde ja noch, das haben wir eingangs über den letzte Chance, unser Rückhalt für euren Sieg gesprochen, aber schon noch während das Spiel lief, wurde dieser plötzlich abgeworfen sozusagen und dahinter stand Chance vertan, Rückhalt verspielt. Also man ist schon mit einem gewissen Mindset in dieses Spiel reingegangen als Wolfsburg-Fan.
Hatte sich auf alle Eventualitäten
genau vorbereitet. Und dann flogen halt, also war da die schwarzen Rauchschwarten, die dann auch Flugpyrotechnik auch auf dem Rasen, dann hatte sich da schon so eine Wand an Sicherheitspersonal auf dem Platz gebildet. Und genau, während wir auf der anderen Seite gefeiert haben, ich glaube, da waren wir auch schon fertig mit Feiern, hatten dann, ich habe nur zwei Wolfsburg-Füße gesehen, gefühlt von den Spielern, dann hatten sie nochmal einen Attempt, dann doch nochmal rauszugehen und sich vor den Fans zu zeigen, ist wirklich ein Pfeif-Konzert vor dem Herrn. Und innerhalb von 2 Sekunden waren die wieder im Tunnel verschwunden. Da hat sich keiner mehr getraut, rauszukommen. Und man befürchtet jetzt wohl, ich habe mir tatsächlich auch die PK, weil das war diesmal irgendwie getrennt, weil der Trainer, Ex-Trainer von Wolfsburg, sich noch die Elfmetersituation genau angucken wollte. Bauer, ja, Mann. Wirklich.
Der und Typ, auch outfit-technisch und so, das war es nicht, was der 6. Kollege gemacht
hat.
Ja.
Hat aber gut zu Wolfsburg gepasst. Ja, und das war das Deprimierendste, was ich mir jemals in meinem ganzen Leben angeschaut habe. Aber worauf wollte ich jetzt hinaus?
Dass die Fans nicht mehr...
Ja, genau. Da wurde tatsächlich diskutiert, ob der Support jetzt komplett eingestellt ist, weil der Verein das vermutet hat mit diesem Banner, dass wirklich das bedeutet, jetzt kommt keiner mehr ins Stadion. Das wäre wirklich krass.
Das wäre krass.
Ja. Ist ja so wie sonst auch.
Ja.
Also ich verstehe nicht das Problem. Aber okay, wir hatten ja anfangs schon darüber gesprochen, wie viele HSV-Fans da waren. Und es waren auch einige, die ihre Karten direkt im Wolfsburg-Block auf der Heimtribüne hatten. Und das ist ja jetzt in den sozialen Medien... Alle sind voll, alle Influencer, HSV-Influencer geben jetzt Regeln, wie man sich zu verhalten hat in fremden Stadien auch. Also das wird groß hochgepusht. Und Fabian war in dem Heimbereich der Wolfsburger und hat uns eine Sprachnachricht geschickt, weil ich habe ihn gefragt, wie war es denn da drüben und schick uns doch mal was rüber.
Moin moin, ihr Lieben. Ja, wir hatten tatsächlich einen Undercover-Einsatz am Wochenende in Wolfsburg. Ein Kollege hat im freien Vorverkauf Karten bekommen. Er sagte schon, Mensch, pass auf, hier ist der Heimbereich, also Schalen müssen wir im Auto lassen und alles. Ja, okay, geschenkt. Und als wir dann im Stadion waren, war es wirklich, da war ich ein bisschen in Schockstarre verfallen. Also wirklich komplett im Oberrang über den Stehplätzen der Wolfsburger Fans. Ja, war schon ein ziemlich komisches Gefühl. Neben uns saß dann ein Pärchen, was sich auch relativ ruhig verhalten hat. Und als der Stadionsprecher dann unsere Startaufstellung durchgegeben hat, mussten die auch das ein oder andere Mal schmunzeln, als die Namen ausgesprochen wurden. Und dann war mir eigentlich schon klar, nee, die sind auch für Schwarz-Weiß-Blau. Und so war es dann auch. Also wir waren wirklich überall. War ein bisschen komisch, sich dann nicht zu freuen bei den Toren, beim Bier holen, am besten nicht das Handy rausholen, wegen Hintergrundbild oder sonstiges. Also war schon irgendwie ein komisches Gefühl, aber war auch mal eine Erfahrung wert, ne? Also der Sieg hat trotzdem geschmeckt. Und war auch mal schön, das ganze Fangeschehen unsererseits von einer anderen Perspektive zu sehen. Also wir waren wirklich viel, viel lauter. Also das war ja zweite Halbzeit sowieso, aber nach den ersten 20 Minuten habe ich eigentlich nur noch den HSV-Support gehört. So wie es sein sollte. War wirklich herrlich.
Das hat er uns geschrieben und da hatte ich ihn direkt nochmal nachgefragt, weil er ihm die ganze Zeit auch die Diskussion war, was war denn jetzt mit den HSV-Fans, die wirklich auf der anderen Seite, die aus dem Stadion quasi rausgeführt worden sind? Da gibt es Videos auf Instagram, die zeigen, wie die Ordner die HSV-Fans aus dem Heimbereich rausgeführt haben. Und dazu habe ich nochmal geschrieben, wie er dann auch das mitbekommen hat und wie die Stimmung der Wolfsburger allgemein war, weil von uns aus sah es ja aus, dass sie sich da mit den schwarzen Rauchbomben und das war seine Antwort darauf.
Nochmal kurzer Nachtrag. Wir haben tatsächlich auch gesehen, dass 2, 3 Jungs relativ unsanft von den Ordnern die Treppe runter begleitet wurden. Da gab es auch eine kleine Auseinandersetzung, glaube ich, so eine kleine Schlägerei. Unten hat dann auch direkt die Polizei gewartet. Aber was da genau passiert ist, kann ich ehrlicherweise gar nicht sagen. Die Stimmung war ja anfangs noch okay, würde ich sagen, zumindest ja für Wolfsburger Verhältnisse relativ laut, aber spätestens seit dem 1-1 ist die Stimmung dann schon ein bisschen gekippt. Das hat man ja auf jeden Fall direkt gemerkt, es wurde leiser, es wurde mehrfach verzweifelt versucht, doch bitte weiter zu supporten. Und ja, als dann das Spiel vorbei war, wurden halt Sturmhauben aufgezogen, Rauchbomben oder Feuertöpfe da irgendwie geschmissen. Also es war schon, ja, so ein bisschen Endzeitstimmung. Auch die Gesichter der Fans, die da um uns herum saßen, die waren alle konsterniert. Und ich meine, es sind ja noch 9 Spiele, ne? Also, boah, weiß ich nicht, schwierig. Aber dann haben wir uns auch schnell vom Acker gemacht und konnten draußen dann mit den anderen Jungs noch ein bisschen jubeln. Also war alles gut.
Ja.
Ja.
Haben wir alles schon mal durchgemacht. Diese Endzeitstimmung,
aber also wie er ja auch sagt oder andere, ich meine, die haben noch, sind noch 9 Spiele.
Leute, ne? Also das finde ich auch ein bisschen, also und wie gesagt, wenn man jetzt wirklich, ich bin gespannt, ich werde das beobachten, weil es mich persönlich einfach sehr interessiert, wenn da jetzt wirklich der Support eingestellt werden würde, es wäre ja geisteskrank. Ja.
Also, aber das hätte Spons
niemals. Aber so wie die sich auch von der Körpersprache, die hatten plötzlich ja gefühlt, war das auch vorher alles nicht so ein schwarzer Mob wie danach, also nach Abpfiff. Plötzlich alle von Kopf bis Fuß schwarz gekleidet sind, so vorgerückt richtig Richtung Spielfeld. Also die hatten gar keinen Bock mehr auf ihre Mannschaft. Die waren richtig done.
Coach TK17 schreibt uns, Fanrauschen ist gerechtfertigt. Gästefans auf der Nordtribüne wären respektlos. Ja, auch bei uns ist es der Fall, dass auf der Nordtribüne die Gästefans nicht willkommen sind und dass auch dort überall steht, dass
nur Farben, Vereinsfarben, ne?
Nur Vereinsfarben
auch sind. Auf Oberrang B und C?
Ja.
Trotzdem hat man immer mal wieder das auch von den Gästefans, welche auf der Nordtribüne sind, weil wie auch in Wolfsburg, ich meine, es gab einen offenen Verkauf bei Wolfsburg, der nicht für Wolfsburg-Mitglieder war. Also jeder konnte sich darüber eindecken. Klar stand es auch auf den Tickets drauf, aber damit muss dann auch der VfL Wolfsburg rechnen, dass dann eben auch HSV-Fans, die unbedingt Karten haben wollen, sich da drüben einsetzt, sich da Karten holen, dass man als HSV-Fan sich dann dort eben vielleicht nicht so, wie Fabian das eben besagt hat, eben Schal zu Hause lässt, nicht seine HSV und dann eben nicht jubelt, ist hart, aber das gehört dann dazu und das würde ich auch bei jedem erwarten, ja, der bei uns auf der Nordtribüne als Gästefan unterwegs ist. Und ich, also es ist einfach auch so eine Respektsache. Ich würde es gar nicht machen. Mir wurde auch ein Ticket, nachdem ich gefragt hatte, angeboten auf der Heimtribüne, habe ich gesagt, sorry, aber das geht nicht, das kann ich nicht machen, das geht nicht. Und ja, bei uns im Stadion ist es natürlich immer der Vorteil, dass du dich frei bewegen kannst, ne? Also ja, wenn du eine Karte auf der Nordtribüne hast, dann kannst du dich trotzdem drüben in den Gästeblock irgendwie begeben und dort auf der Seite dir irgendwo einen Platz holen oder dich mit reinstellen oder am Gang stehen oder wie auch immer. Da gibt es immer die Möglichkeit. Das ist in anderen Stadien wie in Wolfsburg jetzt nicht möglich. Also da muss man immer sagen, dass wir beim HSV dort auch wirklich alles versuchen, immer möglich zu machen, auch das für stimmt, die Gästefans. Das hatte die Fanbetreuung auch nochmal gesagt, dass man dabei, also wir beim HSV immer daran oder da bemüht sind, den Gästefans irgendwie auch ein gutes Spektakel und ein gutes Stadionerlebnis zu geben und alles möglich zu machen, sei es irgendwie für Choreografien, die Gästefans machen wollen oder. Da finde ich, ist der HSV auf jeden Fall geht da mit gutem Beispiel voran und das war in Wolfsburg jetzt eben nicht unbedingt.
Ist ja auch absolut klar, ey, umso weniger Frust die haben, umso weniger Auseinandersetzung gibt es und so geht jeder irgendwie happy raus, egal was auf dem Spielfeld passiert ist so ungefähr und jeder hat irgendwie ein geiles Fanerlebnis und ich finde, so sollte das auch sein. Und da auch nochmal, da hat Wolfsburg wirklich und ich glaube nicht nur bei uns, sondern auf ganzer Linie, auch wohl schon bei anderen Vereinen, habe ich gelesen, richtig reingeschissen und ich weiß nicht, ich habe auch irgendwann zu Muche gesagt, krass, wie hier auch die Gästefans hinter was für riesen hohen Zäunen, die wie so Tiere irgendwie abgehalten werden. Das finde ich auch
krass. Ist aber leider oder häufig die Regel in den Gästeblöcken. Gibt vereinzelt Stadien, wo es nicht unbedingt der Fall ist, aber in vielen Stadien ist es mittlerweile der Fall. Wenn ich da manchmal so an den Gästeblock, das heißt auch in Bremen, der oben da, jetzt ist er da nicht mehr oben, aber
ich war da auch mal oben.
Das ist schon heavy. Also dagegen ist unser Volksparkstadion wirklich aus meiner Sicht wirklich Gold. So, Das kann man immer nur.
Schönes Wohnzimmer.
Lass uns ganz kurz noch über ein, zwei Sachen sprechen, bevor wir auf den Ausblick kommen auf das nächste Spiel. Heuer Fernandes hat seinen Berater gewechselt. Da wird jetzt gerade vermutet, warum hat er das gemacht? Sein Vertrag läuft aus. Bleibt er beim HSV? Verlängert er beim HSV? Ist der Beraterwechsel gewesen, weil er vom HSV weg möchte? Also viele Spekulationen. Nichts Genaues weiß man im Moment. Mikkel Bronsies haben wir eben auch schon gesagt. Da geht es auch darum, verlängert man mit ihm oder nicht. Stand jetzt würde ich sagen, auf jeden Fall ein Call zum Verlängern. Gegnern. Dann fragt Daniel noch 1887, was macht eigentlich der Däne? Pia, hast du da irgendwo Infos zu dem Albert?
Ja, der ist wieder fit, aber ist wohl noch nicht, also seine Verletzung ist auskuriert, aber er ist noch nicht so körperlich wieder da, dass man ihn jetzt in der Startelf oder so sehen wird oder im Kader. Also da hatte Merlin gesagt, der braucht noch ein bisschen Zeit und trainiert aber wieder normal mit und ist am Start.
Und dann sind natürlich jetzt auch schon wieder die ersten Namen bei uns im Raum. Julian Brandt ist ablösefrei, einer für den HSV, Fragezeichen.
Ja, habe ich auch schon gehört.
Ja, natürlich sind da Spieler, mit denen, es wäre natürlich ein Traum. So.
Sehe ich aber nicht beim HSV.
Siehst du nicht?
Nee. Also erstens bringt er nicht konstant Leistung, dafür plus er kriegt momentan 8 Millionen Gehalt. Da würde ich lieber jeden Cent in Vieira stecken, der irgendwie, wo es halt schon matcht, der hat Bock, da irgendwie 8 bis 10 Millionen vielleicht irgendwie so die Ablöse versuchen zu drücken und ihm dann, keine Ahnung, wie viel Millionen Gehalt geben. Wahrscheinlich weniger als Julian Brandt. Klar, schlecht ist er nicht, ne? Wird dem HSV helfen, so, aber
I don't know. Ja, aber ich habe auch bei Brandt so ein bisschen so dieses, die guten Zeiten sind vorbei, so nach dem Motto. Und deswegen finde ich so ein bisschen, weiß ich nicht, ob man sich den
jetzt. Wie alt ist der? Ich kann das überhaupt nicht.
Ich glaube 30.
30? Ah, okay.
Ja. Ungefähr 29, 30, glaube ich schon.
Position von ihm?
Offensives Mittelfeld in den Spitzen, kann aber auch in den Sturm spielen. Ist so ein Genie, bis so Genie und Wahnsinn. Spielt halt nicht so ganz konstant. Wertz und Vieira.
Vieira-Ersatz
quasi. Ersatz sozusagen, beide brauchst du nicht. Mhm. Und ja, fällt aber auch immer manchmal verletzt aus. Mhm. Häufig auch nicht sichtbar und dann macht aber ein, zwei Aktionen, Tor, Vorlage, so ein auf den.
Dann haben wir Remberg, der gerade auch wieder von, ich weiß gar nicht, war es Effenberg, der ihn gerade in irgendeinem Talkshow oder in irgendeinem Bericht irgendwie hart hochleben lassen und ihn bei der, nee, oder war es Heuer Fernandes? Oh, ich krieg's nicht mehr zusammen.
Ich glaube, das war Heuer Fernandes von Effenberg, die Nummer.
Genau, dass er ihn als Nummer zwei sogar bei der WM sieht und bei Bayern als zweiten Torwart. Ja. Also bei Bayern, das war ja schon mal irgendwie bei Heuer Fernandes so der, was irgendwie schon mal ins Gerücht rumging. Ich glaube, war es letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Das wird immer mal wieder genannt. Ich weiß nicht, ob Heuer Fernandes sich mit so einer damit zufrieden gibt.
Lieber spielen als zweiter Torwart sein.
Und ich meine, er ist hier bei uns, ist er, jeder liebt ihn.
Gefeierter Star, Held. So. Nee.
Also ich glaube schon, dass er sich hier auch wohlfühlt. Ja. Da kannst du nachher nur eine Kohle sein, die einen irgendwo nochmal woanders hinzieht, die er hier vielleicht nicht bekommt. Schauen wir mal. Remberg auf jeden Fall, Nazio nach wie vor, es wird lauter zumindest, dass einiges fordern. Auch das Abendblatt schrieb irgendwie das erste Mal als Kapitän auf dem Feld, jetzt auch in der Nazio. Also die Stimmen werden schon lauter. Ob es am Ende reicht für die Nazio, ich bin gespannt. Ich weiß gar nicht, wann Nagelsmann den Kader bekannt gibt für die WM.
Ich glaube, er müsste zumindest mal, wenn du auf so einer Sechserposition bist, dann bist du ja nicht irgendwie so ein David Odonkor, der rechts außen in der 80. Minute mal eingewechselt werden kann und der keine Verbindung zur Mannschaft braucht und einfach nur irgendwie eine gute Aktion machen soll. Sondern als Sechser musst du ja schon ein bisschen eingespielt sein und auch irgendwie so mitten im Spielgeschehen drin sein. Also vielleicht mal zu so einem Testspiel so demnächst eingeladen werden, wäre nicht verkehrt. Schon
der erste Schritt.
Ich glaube nicht, dass du das da dann erst ganz kurz vorher auf den Zug ausspringst. Außer du hast so wirklich eine Reihe von Verletzungen, aber
Also Can fällt ja, glaube ich, erstmal aus, ne?
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch Nationalmannschaft.
Ja, im deutschen Bereich. Ich bin auch kein großer Fan von ihnen, aber wäre einer der Kandidaten.
Schauen wir mal. Kommen wir zum nächsten Spiel oder
ja, noch eine News, eine nicht so schöne News, und zwar einmal gute Besserung von uns an Dickes. Der hat sich nämlich im Abschlusstraining nach dem Wolfsburg-Spiel an der Schulter verletzt und muss operiert werden und wird diesmal nicht einige Wochen, sondern mehrere Monate ausfallen. Also gute Besserung, ey. Scheiße.
Na.
So, naja, jetzt aber, hör mal.
Samstag, 18:30, Flutlicht. Die Jagd nach Europa. Seid ihr dabei?
Safe.
Ich diesmal nicht, aber würdige Vertreter.
Ja. Sehr gut. Was geht in Köln so?
Ja, in Köln
Krise.
In Köln geht zuletzt nicht viel, beziehungsweise in Köln geht ein bisschen was, aber auswärts geht gar nichts. Das sind
vor allem
ja,
nicht bei den Abendspielen, die wir vorhin schon gehört haben.
Das sind ja die positiven News. Also zuletzt haben sie 3-1 gegen Stuttgart verloren, 2-2 zu Hause gegen Hoffenheim, 2-0 in Augsburg verloren und 1-2 gegen Dortmund verloren. Man muss aber sagen, nochmal kurz zu dem Dortmund-Spiel am Wochenende gegen Köln. die kommen sauer nach Hamburg, das ist nicht so gut. Den wurden 2 Elfmeter nicht gegeben, die eigentlich hätten gegeben werden sollen. Also Kwasniok ist brutal angepisst, die Spieler sicherlich auch. Aber Kwasniok ist auch angezählt, weil schon vorher, ich glaube, das war bei dem Spiel gegen Hoffenheim zu Hause, ist tatsächlich ein 90-jähriger Fan doll gestürzt im Stadion und kurze Zeit später im Krankenhaus verstorben. Und dementsprechend wurde natürlich der Support für einige Zeit im Stadion eingestellt, verständlicherweise, so wie man es halt macht. Und Kwasniok hat die Dreistigkeit besessen, danach zu sagen, ja, wie sollen wir auch ein Spiel gewinnen, wenn der Support nicht stattfindet. Dafür hat er natürlich ordentlich Gegenwind von der Szene kassiert. Und ist ja sowieso bei Köln ein bisschen angezählt, A, wegen der Leistung und B, weil ich habe gehört, der ist auch so, macht ein bisschen einen auf Bruno Labbadia und findet die Frauen von den Spielern auch nicht schlecht.
Schönes Gerücht. So.
Also ja, da haben ja schon einige ein bisschen gesagt, dass der gute Mann die Spieler ein bisschen verloren hat. Insofern.
Dafür die Frauen gewonnen.
Oder auch nicht. Die scheinen das ja weitergetragen zu haben. Naja. Aber ja, den letzten Punkt, den sie auswärts geholt haben, das war am 10. Januar in Heidenheim. Ansonsten auswärts nur verloren zuletzt. Ja, Hinspiel hatten wir ja unser Kartenkatastrophenspiel mit 2 Gelb-Roten und ich glaube 4-1 war es am Ende. Genau, wie gesagt, diese Saison schon 7 Abendspiele, 7-mal der Verlierer. El Mala ist ja so der Hoffnungsträger von Köln. Poldi 2.0 wird da irgendwie liebevoll genannt, soll Köln mit seiner offensiven Macht in der Liga halten, hatte aber zuletzt auch nicht so viel offensive Macht, muss man sagen. Also ja, ich glaube, er hat jetzt 8 Saisontore, das ist natürlich schon ordentlich, aber ja, mal gucken.
Kommt ein bisschen eher über außen, Elmaler, ne?
Ja, kommt eher über außen und ja, wie gesagt, zuletzt hat er jetzt auch nicht immer so sehr gezündet, also ja, naja. Und vielleicht zu ihm noch, er erzielte 5 seiner 8 Tore nach einem Konter, also da auch einfach ein bisschen aufpassen, Leute.
Also sind sie auch, wie wir,
konterstark. Aber genau, was sie auch, sie sind sehr, sehr anfällig bei Standards, also Abwehr steht da gar nicht gut. 15 Gegentore nach dem ruhenden Ball, also
okay, Ecken sind, finde ich, aber auch im Moment nicht unbedingt
unsere Stärke, nee, das stimmt.
Aber vielleicht wäre das jetzt mal wieder, um den Box so ein bisschen anzustoßen.
Oder schöner Freistoß von Vieira oder sowas, sowas wäre doch nett. Genau, vorne suchen sie immer wieder Ache. Der Mittelstürmer mit der Rückennummer 9 hat auch schon 5 Saisontore. Der hat, war das gegen Hoffenheim? Der hat ein richtig, richtig schönes Fallrückzieher-Tor gemacht. Also der hat schon ordentlich was auf dem Kasten, akrobatische Künste, aber ja, mal gucken, wie er am Samstagabend performt. Ansonsten kann man noch zu Köln sagen, im Ranking der Liga auf dem 4. Platz, was Laufleistung angeht. Da sind sie nämlich schon 3.005,9 Kilometer in dieser Saison gelaufen. Und wir sind im Vergleich 2.886,9 gelaufen und belegen damit den letzten Platz. Also laufstarke Mannschaft. Aber das haben wir ja bewiesen, dass man auch mit wenig Laufen gegen laufstarke Mannschaften gegenhalten kann. Ja, geben viele Flanken aus dem Spiel rein. Da sind sie Dritter der Liga sozusagen und sehr, sehr kopfballstark. Gewonnene Kopfballduelle 459. Ja, damit sind sie auf 49. Damit sind sie auf Platz 4 im Liga-Vergleich. Und genau, ansonsten hat Simpson Pusey eine rote Karte kassiert gegen Dortmund, ist somit nicht in der Startelf bei uns.
Ist ein Abwehrspieler oder was ist der? Ich weiß es gar nicht.
Das muss ich jetzt auch nochmal nachgucken. Aber auf jeden Fall müssen wir noch ein bisschen auf Kaminski aufpassen mit der Nummer 16 links außen. 6 Saisontore und der macht da echt einen verdammt guten Job.
Ja, ist Innenverteidiger, ja.
Ja, genau. Und ansonsten ja, Erik Martell macht es auch echt gut, defensives Mittelfeld, ein Saisontor, aber kämpft sich immer mega doll rein und tut alles für seinen Verein. Und Marvin Schwebe ist einfach ein guter Keeper, muss man auch sagen, mit der Nummer 1 Kapitän. Der hat die Kölner schon in vielen Spielen drin gehalten und ist eigentlich auch eine Bank. Also, ja.
Was tippt ihr?
Ich möchte auch einmal 2-0. Sagen, dass ich mit meinem 2-1 jetzt sehr gut lag am Wochenende.
Ja.
2-0. 1-2.
2-0 sage ich.
2-0?
I wish irgendwie, weiß ich nicht.
Ich sag 3-1.
Oh, ich sag leider 1-1.
1-1, okay. In unserer Tippliga, wie habt ihr da abgeschnitten? Ich habe sechs Plätze nach oben gemacht, habe 18 Punkte gemacht und muss einmal hier Shoutout an Ali 1887. Die hatte uns nämlich geschrieben, es ist nämlich eine Sie und wir hatten ihn als männlich vermutet, weil man das ja an dem Namen oder jetzt nicht ableiten konnte. Und Ali 1887 ist weiblich und deswegen Shoutouts an sie, dass sie hier über alle Gruppen mit 356 Punkten das Feld anführt. Aber Laluli, was steht hier denn? Johann Laluli mit 350 Punkten ist ihr dicht auf den Fersen und Dino Forever auch. Also ist alles noch relativ eng da oben.
Ja. Ich habe 12 Punkte gemacht und bin 6 Plätze gefallen. Traurig.
Ja, das tut immer weh. Welchen Platz bist du?
180.
Ach, so weit scrolle ich immer gar nicht. Platz 52. Gato, du tippst gar nicht mehr?
Nee, ich komme nicht mehr rein. Das hat ja die Umstellung.
Was war bei Kai nochmal die Ausrede? Irgendwie, er hat es ein paar Mal vergessen und dann hat er auch keinen Bock mehr, so ja, nach dem Motto.
Aber er vergisst immer so ab dem zweiten Spieltag oder so.
Wo ist der heute eigentlich?
Der kommt heute erst im Skiurlaub wieder.
Ah.
Also auch.
Der ist wieder auch mit so einer wilden Truppe unterwegs, ne? Da bin ich mal gespannt, was da für.
Nee, die Truppe ist erst in 2 Wochen, da ist er nochmal im Skiurlaub.
Ah, okay.
Da ist er ohne Kind unterwegs dann.
Ja, er macht aber viel Urlaub, der Mann, sag mal. Ja, wer kann, der kann.
Da bin ich gespannt. Also, wir freuen uns auf Samstag gegen die Kölner und
nur der HSV.
Nur der HSV.
Nur der HSV.